mit Thies.
Lea van Acken ist eine der erfolgreichsten jungen Schauspielerinnen in Deutschland. Sie war die Anne zum Beispiel in Das Tagebuch der Anne Frank. Sie war auch zu sehen in Bibi und Tina Teil 3. Sie hat erzählt, wie das war, als 14-Jährige über den roten Teppich der Berlinale zu laufen. Warum sie Briefe an Anne Frank geschrieben hat und ob man mit Brennnesseln schön werden kann. Und wie sie als Statistin einen Satz geschenkt bekam, der alles für sie veränderte. Zurzeit ist sie in einer deutschen Komödie zu sehen. Abikalypse heißt die. Hallo nach Berlin.
Hallo, hallo.
Du spielst eine von vier Außenseitern. Ja, ihr seid alle so ein bisschen Nerds.
Ja.
Direkt nach dem Abi. Du bist Hannah, Computer-Nerd Hannah. Mhm. Fand ich sehr schön die Beschreibung. Online-Legende, Offline-Sorgenkind.
Ah, steht das? Ist das im Film jetzt immer so?
Ja, das hast du noch gar nicht gesehen. Das ist so eingeblendet links oben, was man so auf dem Display erkennen kann.
Genau, wir haben den Film schon gesehen, aber da wurden nochmal diese ganzen SFX-Sachen und so geändert. Deswegen kann ich das ändern nicht, aber okay.
Siehst du, Online-Legende, Offline-Sorgenkind.
Sorgenkind, ist gut.
Ja, das bist du. Wann hast denn du dich eigentlich jetzt als Lea, bevor wir über die Hannah sprechen, wann hast du dich das letzte Mal als Außenseiter gefühlt?
Gute Frage. Ich glaube...
So antworten immer die eigentlich noch nie Außenseiter waren.
Doch, also schon. Es gab schon oft, ich glaube, Dinge in der Schule. Also ich war ab zum Beispiel so dieses ganze Schüler-VZ und so nicht mitgemacht, aber das habe ich auch bewusst gemacht. Also mich nicht so direkt als Außenseiter gefühlt. Und ich glaube, ich habe mich öfter mal bewusst auch dazu entschieden, irgendwo nicht mitzumachen oder nicht dazu zu gehören. Ich hatte das tatsächlich, glaube ich, eine Zeit lang mal, weil ich ziemlich spät angefangen habe, überhaupt mal Alkohol zu trinken.
Okay, aber du hast angefangen. Also ich habe heute noch nicht angefangen.
Ja, ich habe dann mal irgendwann, ich glaube so mit 18 habe ich dann das erste Mal irgendwie so, ich war auf einer Premiere oder so mal ein Glas Sekt getrunken.
Ja.
Und da habe ich dann manchmal doch, ich fand es irgendwie immer ein bisschen, ich wollte es gar nicht so richtig, aber ich glaube, da gab es dann manchmal in der Schulzeit doch so Situationen, wo ich dann so irgendwie gedacht habe, gehöre ich jetzt dazu, weil ich nicht trinke?
Mhm.
Aber es war ja auch irgendwie eine bewusste Entscheidung. Ich war eigentlich immer ziemlich stolz auf mich, dass ich das alles nicht brauchte, um irgendwie dabei zu sein sozusagen.
Ja, du bist naturstoned.
Naturstoned, total.
Ja. Aber ich kenne das auch von anderen, die auch keinen Alkohol trinken. Denen hat es aber immer echt zu schaffen gemacht, dass andere gesagt haben, hey, jetzt komm, es sei doch nicht so langweilig, jetzt komm so ein bisschen. Mir persönlich war das völlig wurscht, ein Leben lang, mich hat es nie berührt, aber andere leiden richtig unter diesem Druck.
Ja, nee, gelitten habe ich da nicht. Man tut ja Dinge, weil man einfach der Überzeugung ist oder weil man einfach weiß, was für einen gut ist. Und solange das irgendwie der Sinn ist, kann man, oder solange das der Grund ist, kann man sich auch aus seiner Mitte gar nicht so rausreißen lassen.
Da bist du ja wie deine Filmrolle Hannah jetzt auch.
Genau.
Ne? Die sich ja auch treu ist.
Die weiß, was sie will, auf jeden Fall. Hannah ist eine Starke.
Die stark ist, die sich auch mal Fehler eingestehen kann, Fehler, an denen sie dann auch wächst. Das ist also eine Rolle. Nicht nur einfach Computer-Nerd, ja, was ja sehr witzig sein kann, aber du hast auch eben Feinheiten drin, die so ein bisschen auch wirklich den Charakter definieren. Das sind so Feinheiten, die du natürlich auch gerne hast, um etwas herauszuarbeiten dort im Spiel, wie das ja bei euch Schauspielern immer so heißt. Im Spiel. Was ist denn zum Beispiel mal für eine Mimik oder eine kleine Geste oder ein Verhalten, das du dann auch gefunden hast für diese Hannah?
Also Hannah ist teilweise in ihrer Körperlichkeit. Manchmal könnte man sagen, sie wirkt ablehnend, also sie ist eher so die ihre Arme verschränkt, aber ich glaube einfach, dass es bei, oder so habe ich mir das ein bisschen erarbeitet, dass es bei Hannah einfach so dieses Ding ist von, das ist meine Mitte, hier ist auch erstmal meine Grenze und wenn du cool bist, dann mache ich auf. So, das war sowas Körperliches irgendwie bei Hannah, was ich gefunden habe. Und manchmal ist sie gerade so mit ihren Jungs, mit Tom, Musti und Yannick so ein bisschen... manchmal einfach die Augen verdreht oder die Stirn runzelt und so denkt, oh Gott, ihr Süßen. Aber das halt eigentlich bei ihr auch total ein Ausdruck von Liebe ist. Also ich habe probiert, sie nie so als Zicke oder so als eine, die sich über Dinge stellt, weil es finde ich als Charakter unsympathisch. Sondern ich habe immer so, ich wollte das eher so zeigen, als das ist halt ihre Schutzmauer.
Ja.
Und eigentlich ist es aber ein totaler Ausdruck von Liebe. Also wenn sie jetzt irgendwie bei Musti die Stirn runzelt, dann liegt darunter eigentlich, ach Gott, du bist so toll und ich freue mich so, dass du mein Freund bist. Aber du bist auch manchmal einfach bescheuert so.
Ja, Musti. Der Diplomatensohn.
Der Diplomatensohn.
Der sein Abi nicht bestehen möchte.
Aber es tut.
Und aber Aber da frage ich, guck mal, da wird's ja wohl unrealistisch im Film, oder? Der macht nur Spökes in der Prüfung und fängt an zu tanzen und sich auszuziehen und den Kasper zu machen und sie lassen ihn das Abi bestehen.
Naja, wer weiß, vielleicht wurde er ja auch bestochen. Man weiß ja nicht, was da so im Hintergrund alles abgelaufen ist. Aber das ist ja auch immer ein bisschen das Schöne beim Film, oder?
Ja, klar.
Dass es manchmal so eine kleine Zauberwelt hat. Dass manchmal so, also ich finde, es muss irgendwo begründet sein und man muss irgendwo sich damit identifizieren können. Aber ich finde es auch manchmal schön, wenn ein Film irgendwas, was Abnormales, was Zauberhaftes, was vielleicht Tick Unrealistisches hat.
Natürlich. Du hast gerade gesagt, als du, das ist meine Mitte. Mhm. Das klingt so auch richtig so nach Philosophie,
ja.
Nach Yoga oder so etwas. Ist das die Lea? Ist die Lea eine Yoga-Uschi?
Ja, tatsächlich.
Ah, ja, siehst du.
Ja, ich mache sehr gerne Yoga und sehr viel. Ich finde es toll.
Ach, guck mal. Was hast denn du davon, sage ich mal, überhaupt für die Schauspielerei dann auch noch, außer, dass du die Mitte findest, für deine Figur, in dem Fall für Hannah, was hast du davon eben auch gebrauchen können? Was hast du mit reingebracht?
Also jetzt zum Beispiel bei Hannah gibt's ja diese Traumsequenz und da gibt's ja auch die eine Yoga-Hannah. Die hat unser wundervoller Regisseur Adolfo hier einmal Props to him, weil er wirklich mein Held ist. Hat dann sozusagen extra eine Hannah-Figur auf diese Yoga-Hannah geschrieben, weil ich halt immer Yoga gemacht habe. Und dann so, okay, eine Yoga-Hannah kriegst du.
Ja. Also das ist eine Sequenz, da träumst du und da sind ganz viele verschiedene Figuren von dir. Die sind alle in einer Szene, der Hintergrund ist schwarz. Genau. Und du bist aber in den unterschiedlichsten Outfits und die sprechen auch alle miteinander.
Ja, so ein bisschen wie deine Stimmen im Kopf oder so die Rollen, die du hast. Und dass du vielleicht als Person dazwischen stehst und so denkst, oh Gott, wem soll ich jetzt glauben? Soll ich jetzt der meiner sexy Version glauben, die mir nur erzählt, keine Ahnung, es geht nur darum, dass alle dich toll und sexy finden oder die irgendwie schon ein Kind, also bla bla bla. Ich mochte das sehr, sehr gerne, diese Traumsequenzen, weil die eben wirklich auf so diese Grundängste von, ich glaube, jedem jungen Menschen gehen und jeder wird wahrscheinlich ins Kino gehen und sich mit irgendeinem von uns Charakteren identifizieren können und sagen können, ach Mist, Tom, die Entscheidungsschwierigkeiten, ja, das kenne ich gut bei mir. Ah, wie löst der das? Interessant. So.
Das ist eine witzige Szene auf jeden Fall, weil da so viele von dir sind und das so schön zusammengebastelt ist alles.
Ich mag
das wie war das für dich, als du es gedreht hast? Du standst natürlich immer nur alleine vor irgendeiner grünen Wand oder einer blauen Wand.
Vor schwarz tatsächlich
auch. Aber das war wahrscheinlich trotzdem irgendwie ein lustiger, kurioser Drehmoment auch für dich, ne?
Es hat total viel Spaß gemacht. Ich habe mich tatsächlich ewig darauf gefreut, einfach so die verschiedenen Kostüme, die verschiedenen Masken, einfach so mit sich zu spielen, mit der Stimme. Zum Beispiel habe ich ja bei Manga Hannah dann so ein bisschen höher geredet und so. Und das finde ich total super. Ja, es macht natürlich Spaß, wenn man einfach rumprobieren kann und ja, auch klar. So in einer Rolle noch andere Rollen rausholen kann. Das ist ja irgendwie voll cool. Ja.
Ey, und bei einer deiner Versionen habe ich nur gedacht, irgendwie, ey, die kann sich biegen, weil da hebst du das Bein so hoch.
Das ist ja die Yoga-Hanna.
Und da wusste ich nicht, ob das nochmal eine extra Ballett-Hanna ist oder ob das die Yoga-Hanna ist.
Ja, das hat wahrscheinlich so ein bisschen beides.
Okay, krass. Da habe ich gedacht, okay, krass, die kann auch Spagat.
Ja, tatsächlich.
Kannst du. War sehr schön. Ich fand ja auch ganz bemerkenswert, dieser eine Wettbewerb, der dann bei der Beachparty stattfindet, wo alle irgendwie ein Selfie machen müssen mit möglichst viel Likes natürlich. Alle sollen sich Brennnesseln ins Gesicht reiben. Brennnessel wird ja wirklich benutzt eigentlich für die Schönheit. Das ist ja auch so ein Superfood, ne? Aber geht es wirklich, dass man es irgendwie für die Haut benutzt, Brennnessel?
Das weiß ich nicht. Also da haben wir auch unseren Autor gefragt, den Tim Gondi. Sag mal, hast du dir das ausgedacht oder gibt's das? Und dann meinte er, nee, er hat sich das ausgedacht. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht Jugendliche denken. Also ich glaube, das Gute ist, bei unserem Film merkt man, dass das wird ja auf die Schippe genommen. Also wie Adolfo das gefilmt hat, wie Hannah und Tom darauf reagieren, zeigt ja eigentlich, wie Leute, das ist gerade total gaga, was hier passiert. Deswegen glaube ich nicht, dass dann irgendwie die Jugendlichen dann vollkommen ausrasten. Aber das war zum Beispiel, das hat mir letztens auch Adolfo erzählt, zu Fight Club, dass ganz viele dachten, dass David Fincher diesen Film gemacht hat, um halt den jungen Leuten zu zeigen, macht einen Fight Club, Männer, schließt euch zusammen, schlagt euch die Hucke voll. Und das war ja überhaupt nicht seine Intention, sondern er wollte ja genau das Gegenteil zeigen. Deswegen finde ich es immer sehr interessant, wie es dann am Ende beim Publikum ankommt. Aber Brennnesseln,
besser nicht.
Im Gesicht, ich weiß nicht, müsste man sich mal mit auseinandersetzen.
Hat ja auch nicht wirklich funktioniert im Film.
Nee.
Die sehen ja auch nicht alle wirklich so richtig gut aus.
Nee, tatsächlich nicht.
Aber was für ein Scheiß die Leute machen, gell? Einfach nur, damit man posten kann, damit man auffallen kann.
Ja, voll.
Hast du viele Menschen auch um dich herum, die eben auch ganz anders als du einfach diese sozialen Netzwerke eigentlich wirklich bis zum Äußersten auch beliefern mit Dingen, wo du auch nur nebenbei stehst und denkst, oh Gott.
Also ich habe schon mal so auf Veranstaltungen oder so habe ich das schon mal natürlich mitbekommen oder auch so allgemein, dass ich auch teilweise mal so Bloggern gefolgt bin und dann irgendwann dachte, okay, also euer Frühstück, ja, cool. Und das fünfte Frühstück, ja, okay, cool. Aber mittlerweile eigentlich so mal im direkten Umfeld nicht. Also ich kriege viel mehr mit, dass es halt irgendwie genutzt wird, um sich zu inspirieren. Und zum Beispiel ein guter Kollege von mir, ein toller Kollege von mir, Berlin Jonathan, Jonathan Berlin. Ja. Ich sag gerade seinen Instagram-Namen. Wow. Ah. Jonathan Berlin hat gerade eine Petition gestartet, um den Klimanotstand auszurufen. Yeah. Die ist auch noch bis zum 23. Ist die noch online, die kann man noch unterschreiben. Und das ist aber der Wahnsinn, weil da haben sich dann halt alle verlinkt, haben darauf aufmerksam gemacht und da habe ich halt gemerkt, wie schön auch so diese Macht ist, die man damit hat irgendwie und dieser Austausch. Und ich merke aber, dass vielen eher, glaube ich, der Sinn nach Content ist und nicht mehr nur nach, lass uns jede Sekunde unseres Lebens teilen.
Mhm. Ach, guck mal, dann gehen sie vielleicht alle wieder zurück zu Facebook irgendwann, wenn das Content wieder wichtiger wird. Welche Erinnerungen hast du denn an dein Abi? Du hast ja schon sehr früh gedreht auch und da musste die Schule oft parallel laufen, so ein bisschen herlaufen. Aber du hast Abi dann tatsächlich gemacht.
Genau, letztes Jahr habe ich mein Abi gemacht.
Ach, das war letztes Jahr sogar erst. Was ja auch wirklich nicht so einfach war. Ne? Das nebenbei im Schlussspurt muss man dann ja doch ganz schön keulen. Oder bist du so eine 1-0er-Kandidatin, die alles so locker macht?
Ich glaube, ich war halt früher immer sehr ehrgeizig in der Schule. Das hat sich dann halt so ein bisschen geschiftet auf das Schauspielding und das war dann so mein Fokus und meine Leidenschaft sozusagen und da, wo ich alle Energie reingepackt habe. Ich hatte zum Glück, ging das immer alles ganz gut bei mir mit Nachholen und allem, habe das aber auch relativ gewissenhaft gemacht und im Abi war ich dann auch nochmal relativ viel da tatsächlich. Okay. Bin so ein bisschen dazu entschieden, mal ein bisschen da zu sein und das war dann auch total schön, irgendwie noch so mit meinen Klassenkameraden und Freunden einfach noch so das zu Ende zu machen. Wir waren nochmal letztes Jahr kurz vorm Abi mit der Klasse in Straßburg und durften tags ins Europaparlament mit reinschnuppern und in die Prozesse, weil wir bei so einem Wettbewerb gewonnen haben. Und ich mochte tatsächlich gerne an meiner Klasse und es verdanke ich auch so ein paar Lehrern, dass wir viel immer diskutiert haben. Es viel darum ging, Meinung zu bilden, sich gegenseitig sich zuzuhören, andere Meinungen anzunehmen, seine Meinung zu überlegen, wirklich einfach Gespräche zu schaffen und deswegen habe ich das immer total genossen, so Philosophie, Wirtschaft, Politik, Englisch, das waren so meine Lieblingsfächer.
Was war denn euer Abi-Streich?
Oh Gott, unser Abi-Streich, da war ich leider nicht da tatsächlich, bei unserem Abi-Streich, da war ich nicht da. Ich glaube, was haben wir gemacht? Oh Gott, habe ich das vergessen? Wie war ich auch in der ganzen Orga überhaupt nicht mehr dabei?
Eben, du warst ja auch nicht dabei.
Ja, aber bei meinem Abi-Ball war ich dabei. Unser Abi-Ball war, unser Abi-Ball-Motto war The Last 90s.
Oh.
Weil nach uns kommen dann halt die Millennials, das sind dann alles so 2000, wir waren halt so die letzten 90s-Kids, auch wenn die meisten von uns halt 98 geboren sind, also die 90s gar nicht mitgemacht haben. Mhm. Wir haben dann so ein bisschen 90s-Motto gemacht, es war ganz lustig.
Und da warst du aber dabei?
Beim Abi-Ball war ich dabei, ja.
Alles klar. Und auch mit 90er-Jahre-Frisur oder was?
Nee, in den Klamotten sind wir relativ so geblieben, aber so was die Deko betraf und so, da sind wir ein bisschen...
Was ist der 90er-Deko letztendlich? Ach, also 80er ist einfacher, finde ich.
Ganz viele Schallplatten haben wir geholt, so viel Neon-Gedöns und sowas in die Richtung.
Kennst du noch ein Faxgerät?
Ja, Faxgerät kenne ich noch.
Was gibt so viele mittlerweile Jugendliche? Gerade erst letzte Woche gelesen, die wissen noch, was eine Kassette ist, weil Kinderkassetten ja immer noch sehr beliebt gewesen sind.
Genau, Kinder.
Bibi und Tina.
Voll.
Du warst ja auch im Kinofilm mit dabei, in Teil 3. Kassetten kennt man noch, aber so ein Faxgerät, Walkman,
Nee. Das Faxgerät kenne ich, weil mein Papa selbstständig ist und halt wir zu Hause dann Fax und sowas haben. So. Und auch noch irgendwie, ich habe auch noch oft meine Eltern, auch noch vor ein paar Jahren, vielleicht so vor 3-4 Jahren auch noch hören, so, ja, das wird dann gefaxt, bla bla, so. Also, das war noch voll in meinem Kosmos.
Weil du ja so viel parallel dann auch gemacht hast, also früh gedreht, parallel immer mal wieder Schule, dann noch probiert. Die Versuchung natürlich, als du wirklich auch als Schauspielerin schon so jung so Erfolg hattest und alles auch so toll lief, die war ja bestimmt da, die Versuchung, ja, das Abi, glaube ich, das, ich werde ja doch Schauspielerin, das lasse ich mal sein. Wann kam zum ersten Mal dieser Punkt, wo du überlegt hast?
Oh, ich glaube nach Anne Frank, weil ich so, ich habe das schon mit Kreuzung in meinem ersten Film gemerkt, oh, es verfüllt mich einfach so ein bisschen jede Pore, ich will nichts anderes mehr machen. So geht's ja aber auch nicht.
Und der war ja auch so erfolgreich, Kreuzweg, da bekam gleich den silbernen Bären auf der Berlinale, das ist ja irre eigentlich. Ne?
Genau, und bei mir war es halt, ich wollte einfach die ganze Zeit am Set sein und dachte mir, ja, und dann kann ich nach Amerika gehen und da auch drehen und ich brauche doch Schule gar nicht. Ich war aber sehr froh, dass ich dann doch noch zur Schule gegangen bin, weil es mir einfach so ein bisschen auch diesen Druck rausnimmt, weil ich weiß, ich liebe diesen Beruf. Und ich will nichts anderes machen. Mhm. Aber es ist trotzdem so, dass ich weiß, ich habe einfach noch was anderes. Und wenn es dann mal irgendwann nicht mehr klappen sollte oder so, dann könnte ich immer noch was anderes machen.
Mhm. Also reingeschnuppert in die Schauspielerei hast du mit 12, war das glaube ich, bei den Karl-May-Spielen in genau. Bad Segeberg.
Ja.
Oben bei der Ostsee, am Kalkfelsen. Dort in Bad Segeberg. Was warst du, eine Squaw, eine kleine Squaw-Mädchen?
Nee, ich war tatsächlich ein Siedlermädchen.
Ein Siedlermädchen, mhm. Okay. Was hast du für eine Erinnerung? Also wie aufregend war das für dich damals?
Super aufregend, einfach mit den ganzen Großen irgendwie dabei zu sein.
Wer waren denn damals so die Prominenten, die groß gespielt haben?
Markus Majowski war da. Und Lisa, oh Gott, jetzt weiß ich ihren Nachnamen gerade gar nicht. Okay. Nee, das war total toll im Bad Segeberg, weil ich irgendwie, es gab Tiere, das Team war super cool. Es war halt wie so ein Abenteuersommer. Ich habe es einfach geliebt, irgendwie auf der Bühne zu sein, dann abends noch das Feuerwerk zu sehen. Und irgendwie, es war total schön.
Und danach, ich meine gut, mit 14, 2 Jahre später, da hast du schon Kreuzweg gemacht dort.
Tatsächlich mit 13 habe ich den, glaube ich, schon gedreht.
Mhm.
Genau, und mit 14 ist er dann, als ich 14 war, ist er dann rausgekommen.
Was ist denn dazwischen passiert? Also ich meine, mit 12 Karl-May-Spiele dort oben, hast du da gleich so viel Blut geleckt? Hast du dir eine Agentin gleich gesucht?
Genau, ich habe so viel Blut geleckt und durfte dann bei der letzten Abendvorstellung einen Satz sagen.
Welche?
Markus Majowski mir den Satz abgegeben, Vorsicht, die Indianer kommen. Und es war total aufregend. Ich habe den auch so schnell gesagt, dass ihn, glaube ich, niemand verstanden hat. Und dann habe ich mich bei Agenturen beworben, wurde in Berlin genommen. Und dann bin ich halt so zu meinen ersten Castings gegangen. Und dann war das dritte halt Kreuzweg. Und das hat funktioniert. Ja. Und das war halt total toll dann.
Also da hast du ein Mädchen gespielt, das sich wirklich in einen ultrakatholischen Glaubenswahn so hineinsteigert. Mhm. Und du warst 13. Ich meine, gut, 13 ist ja auch schon so ein bisschen erwachsen. Und dennoch gleich so eine tiefgehende, auch wirklich ja eigentlich Rolle, die dir ganz viel abverlangt hat. Wie hast du diese Vorbereitung in Erinnerung, wie du dir das erarbeitet hast damals?
Also viel in Bezug oder in Zusammenarbeit mit...
Denn viel katholisch sind die ja da oben nicht, ne? In Norddeutschland, bei dir, wo du wohnst.
Nee, das stimmt.
Katholisch sind die nicht.
mit Dietrich Brüggemann ganz viel. Also der hat ganz viel mit mir geredet.
Der Regisseur?
Der Regisseur.
Mhm. Yeah.
Und ich hatte 2 ganz tolle Betreuerinnen am Set, die auch so ein bisschen mit mir dann einfach so auf meine kleine Seele geguckt haben. Aber es war für mich halt alles, ich glaube, ich bin da so relativ naiv rangegangen. So was den Glauben betrifft, kannte ich doch relativ viel durch meine Familie, weil die eben auch katholisch sind.
Ah, die sind katholisch.
Genau, also meine Oma und so, meine Eltern jetzt nicht mehr so wirklich, aber meine Oma und so. Und daher war mir halt alles für das Vaterunser halt total nahe. Wir sind viel damals in die Kirche gegangen und so. Das kannte ich halt alles. Mhm. Hab mich dann noch so ein bisschen mit, im Film heißen die Paulusbrüder, auseinandergesetzt. In echt ist es dann eher, sind es die Piusbrüder. Nee, warte mal, ist genau andersrum, oder? Im Film sind es die Piusbrüder.
Ich bin nicht katholisch. Mich musst du nicht fragen.
Damit, warte mal, wie war das jetzt nochmal? Auf jeden Fall habe ich mich dann da so ein bisschen mit dieser bestimmten Ausrichtung der oder bestimmten Gruppierung der katholischen Kirche auseinandergesetzt. Und dann hatte ich halt auch einen kleinen Bruder, also habe einen kleinen Bruder im echten Leben und glaube ich konnte dann so diese Gefühle zu diesem kleinen Bruder, dem man einfach nur alles Gute wünscht und für ihn da sein möchte, kamen einfach total natürlich zu mir. Und es hat sich dann alles so entwickelt, auch aus so einer Naivität und Neugierde heraus.
Und dann gleich räumt dieser Film so ab auf der Berlinale, für dich auch der erste rote Teppich, so
ja,
auf der Berlinale. Wie war
Wahnsinn.
Das? Wie war das für die 14-Jährige dann damals schon?
Nicht vorstellbar. Ich hatte als meine Agentin dann so meinte, Lea und gleich Berlinale, Wettbewerb, krass. Ich war halt so, ja, okay, cool. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, krass, das ist echt eine Ansage. Und war natürlich total aufregend, irgendwie so das erste Mal so ein Kleidchen anziehen und irgendwie hohe Schuhe. Und es war total cool und aufregend alles. Aber wenn ich das jetzt so im Nachhinein nochmal so reflektiere und so denke, es war schon echt krass, das habe ich halt damals auch einfach so mitgenommen und war total dankbar für diese Erfahrungen und die Menschen und alles, was ich mitnehmen durfte.
Wer ging hinter dir oder vor dir? Mit welchem Promi hast du gesprochen gleich?
Natürlich mit unserem Cast. Das Ding ist halt, dadurch, dass ich 14 war, durfte ich halt zu der Eröffnungsgala nicht mit hin, zu so vielen Veranstaltungen halt gar nicht, weil ich einfach noch zu jung war.
Okay.
Aber das kam dann so nach und nach und dann habe ich natürlich ganz tolle irgendwie Kollegen einfach kennengelernt und das war schön.
Für welche Begegnung bist du besonders dankbar?
Also jetzt tatsächlich so im letzten Jahr für die Begegnung mit unserem Regisseur von Abikalypse, Adolfo Kolmerer, weil der einfach mir auch nochmal so auf diesen Film, der weiß halt wirklich alles über Film, der ist crazy. Also wenn das jemand lebt, dann wirklich er.
Okay, was ist so eine typische Situation, wo du sagst, Adolfo, das wandelnde Filmlexikon oder der absolute Filmfreak?
Naja, das ist so, zum Beispiel in der Vorbereitung waren wir dann irgendwie ein paar Mal so in so Probetagen weg und dann fängt er halt an, so über einen Film zu reden. Oder sagt so, und kennt ihr den und den Film? Und ich hatte halt wirklich zu dem Zeitpunkt, ich weiß, Shame on Me, hatte ich Fight Club noch nicht gesehen. Und dann ist er halt immer so, was? Oh mein Gott, wie kann das sein? Und das ist so ganz gut, weil er hat mich dann nochmal auf so ein paar Sachen gebracht und ich habe dann jetzt nochmal ein bisschen nachgelegt und merk halt, wie schön das ist, wenn man, ich gucke jetzt auch nochmal Filme ganz anders und sehe nochmal so andere Dinge und ja, dieser Dreh an sich, auch die Begegnung mit Reza Brogerdi zum Beispiel, war total toll und besonders. Also Apokalypse war einfach so ein totales Herzensprojekt mit allen Menschen, die dabei waren. Lukas, Jerry kannte ich ja schon, aber auch so in dieser Zusammenarbeit und ich bin so stolz darauf, weil irgendwie, ich glaube, man im Film diese Liebe spürt, die so in jedem Bereich da war. Also wirklich vom Licht über Kostüm bis halt hin zu Adolfo, bis hin zu uns, der Cast, war das einfach immer so eine, ja, so eine Liebe in diesem Film. Und ich glaube, das spürt man, das finde ich total toll.
Also ich sehe schon, Fight Club muss ich mir dann auch noch angucken. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber
das ist ja totaler, also super Film, voll.
Okay, worauf achten wir bei Fight Club? Also weil du auch gesagt hast, ich habe deinen Film ja auch ganz anders gesehen, nachdem er darüber gesprochen hat. Worauf achten wir da?
Naja, also mittlerweile habe ich jetzt schon so ein paar David Fincher-Filme gesehen und achte halt schon so darauf, wie er auflöst auch. Also was sind das für Einstellungen, wie löst er Dinge filmisch? Dann halt natürlich auch so auf die Schauspieler. Also klar, ist ja immer mein Fokus irgendwie klar. So. Also zum Beispiel habe ich auch Seven gesehen und fand halt irgendwie Brad Pitt in, das ist jetzt, wäre jetzt eine Spoiler-Szene, aber es gibt so eine Szene, wo halt wirklich ihm gerade das Herz mehr oder weniger rausgerissen wird und man sieht es halt so im Gesicht und sowas, finde ich einfach toll, wenn du, wenn du siehst, da war Zeit und da konnten die Schauspieler und alle halt sich so total reinschmeißen. Ja, auf Musik, auf Licht, auf alles einfach. Ich finde, Film ist so eine wundervolle Teamarbeit vom Kleinsten und es ist so schön, wenn man Filme sieht, wo man merkt, wow, was da alles drin ist. Und deswegen habe ich einfach immer vor Filmen einen wahnsinnigen Respekt, weil ich weiß, was da wirklich für eine Arbeit drin steckt, auch so in der Postproduktion, was da noch an Farbe, Licht, Ton, was da noch alles passiert. Und das ist so ein Wunder jedes Mal, dass wenn ich am Set gestanden habe und dann später in den fertigen Film sich so denke, Wahnsinn, also wie schafft man das?
So. Viele kennen dich auch aus dem Tagebuch der Anne Frank. Das war ja der Durchbruch, wenn man das so will. Das Buch hast du natürlich gelesen von ihr, Vorfeld ist ja logischerweise. Du hast, glaube ich, auch selber Briefe dann geschrieben, um so ein bisschen in das Gefühl reinzukommen, das die Anne vielleicht hatte. Was hast du geschrieben? An wen hast du geschrieben?
Ja, ich habe tatsächlich das gar nicht nur so wegen dem Gefühl gemacht, weil ich schon immer geschrieben habe, auch als Lea, so Tagebuch auch mal oder halt Briefe. Aber ich habe es eher gemacht, weil ich dachte, ich dürfte mir nicht anmaßen, als kleines deutsches Mädchen jetzt oder allgemein als kleines Mädchen jetzt hier irgendwie Anne Frank spielen zu wollen. Mhm. Und ich es irgendwie vermessen fand, so in ihre intimsten Gedanken einzudringen und dann sie so spielen zu wollen. Und dann habe ich ihr halt Briefe geschrieben und ihr von mir erzählt. Also wenn ich Streit mit meinen Eltern hatte, irgendwas passiert ist in der Schule, meine Ängste, meine Gedanken. Und hatte dann das Gefühl, dass wir in so einem Austausch waren und dass sie eher wie so eine Freundin geworden ist. Und ich es dann irgendwie okay fand, dass ich ihr Tagebuch gelesen habe und sozusagen für einen Moment dann so ihre Welt gelebt habe.
Mit deinen Eltern bist du ja auch zur Vorbereitung nach Bergen-Belsen gefahren, dort in das KZ, wo Anne Frank dann ums Leben gekommen ist. Wie wichtig war dieser Besuch für dein Spiel?
Total wichtig, auch wenn natürlich die meiste Zeit, wo ich Anne gespielt habe, sie ja noch nicht wusste, wo sie dann im Endeffekt ist. Aber so für mich als Lea, für diesen großen Rahmen war es total wichtig und einfach auch so ein, diese manchmal, ich glaube, wenn man das halt so hört, also wenn man den Zweiten Weltkrieg hört und auch so über den Holocaust hört, dann hat es halt manchmal so eine wahnsinnige Absurdität, weil man sich diese Zahlen nicht vorstellen kann, dieses Grauen, das ist einfach so, das ist, ich glaube, manchmal, weil man auch so sonst Angst vor diesen Gefühlen hat, ist es so total absurd, ja, in einer schlimmen Weise einfach. Und ich glaube, so dieser Besuch in Bergen-Belsen und auch im Anne-Frank-Haus und später mit der Schule waren wir auch noch in Auschwitz, glaube ich, hilft einem einfach, das wirklich nochmal zu begreifen und einen Bezug zu bekommen und auch einen persönlichen Bezug, vielleicht durch Personen, die da ausgestellt sind und so und die eventuell gestorben sind.
Welches Bild hat sich bei dir, sag ich mal, am stärksten eingebrannt, also von dem Besuch In Bergen-Belsen zum Beispiel.
Die ganzen kleinen Steine, ich weiß es gar nicht genau, wie die heißen. Es gibt so eine Rasenfläche und der Bereich ist eigentlich wunderschön. Es ist so ganz grün und man, wenn man nicht weiß, wo man ist, könnte man so sagen, fast wie so ein Park. Und dann sind dabei eben so Grabsteine im Boden eingelassen und die Namen der Menschen, die dort gestorben sind. Und dann sind halt da so, ich glaube, das wird oft gemacht im jüdischen Glauben, so Steine übereinander gestapelt. Und das ist halt, also wenn du das weißt, das ist irgendwie total berührend, wenn man so dieses Bild in dieser, oder wenn man dann so diesen Bezug zieht von dieser ruhigen Natur und das hat sowas eigentlich ganz Friedliches und dann halt zurück überlegt, was für Grauen eben an so Plätzen auch passiert ist.
Lea van Acken, eine, die immer ehrgeizig war, hast du ja gesagt, ne? Ja. Also in der Schule, aber das hat sich auch auf die Schauspielerei dann übertragen. Du bist ja sehr zielstrebig, Amerika war mal so ein Ziel. Diesem Ziel bist du auch ein bisschen näher gekommen schon, ne? Also du hast gedreht, in Homeland warst du mal kurz dabei. Das war eigentlich in Deutschland gedreht, natürlich, klar. In Dark hast du auch eine Rolle.
Genau.
Ist auch brutal manchmal ein bisschen, oder?
Ja, klar. Also der Dreh war teilweise heftig auf jeden Fall. Ich hatte Hardcore-Kostüm an, diese mega schwere Waffe und die ganze Zeit so dieser Krieg um einen herum. Also mein Körper war abends immer echt verhärtet.
Das heißt, was ist das für ein Kostüm? Also ich habe es noch nicht gesehen. Und was sind das für Szenen, die du machen musstest, die auch heftig waren?
Naja, so futuristic Klamotten im Sinne von Apokalypse, also nichts mehr ist schön, sondern eigentlich alles nur noch so abgedrescht und man kann froh sein, wenn man noch so ein paar Würmer zu essen bekommt. Und naja, also von Erhängungsszenen über meine Rolle will wissen, was es mit der Prophezeiung wirklich auf sich hat, sowas alles.
Das Englisch ist ja auch ganz wichtig. Hast du es inzwischen perfektioniert, dein Englisch, damit auch Amerika irgendwann kommt? Einen Agenten in Los Angeles, den hast du ja auch. How is the English going on? Is it okay?
I think it's okay, yeah. I'm working on it.
Cool. What's the next international job?
The next international job. Ah, let's see. It's not pretty... pretty set yet.
Okay, see, this is the right answer, you know? Welcome in the business.
Yeah.
So, Lea van Acken, jetzt zu sehen im Kino in einer deutschen Komödie, die ist vor allem auch für Teenager natürlich ganz toll, aber ich glaube, auch die Erwachsenen werden da unglaublich Spaß dran haben.
Ja, oder?
Denn sie ist mit viel Liebe und viel Details und auch wirklich witzigen Typen gemacht dort. Apokalypse.
Ja, ich wollte noch sagen, genau, schön, dass du sagst. Ja, ich glaube, dass man bei uns halt, man wird auch aus dem Kino rausgehen und vielleicht auch ein paar Momente haben, über die man noch nachdenken kann. Und ich glaube, man bekommt sowohl den Spaß als auch das Herz und irgendwie echte Konflikte und das wird schön.
Und man wird sich gleich bei Instagram und Facebook abmelden.
Ach, Quatsch.
Quatsch, Bert.
Man kann ja den guten Shit mitmachen.
So ist gut. Also den guten Shit mit Lea jetzt in Apokalypse. Dann Dankeschön für heute. Viele Grüße nach Berlin. Lea van Acken.
Liebe Grüße zurück. Ciao.
Talk mit Tees.